Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ist doch auch mal schön, wenn Politiker im Bundestag richtig zufrieden sind.
Ein kleines, feines Gesetz, wie ich finde, mit einer großen Wirkung.
SPD-Politikerin Svenja Stadler lobt die Neuregelung für Freiwilligendienste bei uns in Deutschland. Habt ihr gar nicht mitbekommen, dass sich da was ändert? Ist überhaupt kein Problem. Hört ihr gleich mehr zu hier im Update-Podcast vom Freitag. Johannes Döbbelt ist mit im Studio. Du hast heute recherchiert, wie es zu einer Massenschlägerei in Berlin kommen konnte. Zwei YouTuber sind da im Visier.
Ja, die beiden hatten sich vorher schon im Netz über Instagram, Snapchat, YouTube ziemlich bekriegt. Also haben sich die heftigste Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und dann ist es zu einem Treffen gekommen tatsächlich. Und am Ende waren 400 Leute auf dem Alexanderplatz in Berlin. Die beiden gegnerischen, verfeindeten Lager sozusagen zusammen und haben sich eine Schlägerei geliefert.
Und wir sprechen heute Abend über die Golanhöhen, ein Gebiet angrenzend an Syrien, Jordanien, Libanon und Israel. Donald Trump hat sinngemäß getwittert, was soll der jahrzehntelange Quatsch, das Gebiet sollte zu Israel gehören.
Er löst erstmal Hass aus und zwar in der gesamten arabischen Welt. Er wird sie alle gegen sich haben, weil das natürlich für die ein Kernstück ist. Dieses Gebiet darf nicht verloren gehen.
Die Konflikte in der Region und überhaupt, was das für ein Stück Land ist, das auch im Update-Podcast vom 22. März 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Neuseeland, eine Woche nach dem Terroranschlag mit 50 Toten und vielen Verletzten. Dort gab es heute viele Gedenkveranstaltungen, Schweigeminuten, Menschenketten. Viele Neuseeländerinnen haben aus Solidarität mit den muslimischen Opfern heute Kopftücher getragen. Und in den Trauerreden wurde vor Rassismus und Islamhass gewarnt und gesagt, dass das eine Gefahr ist, die wir auf der ganzen Welt sehr ernst nehmen müssen. Markus Pindur ist Experte in Sachen Sicherheitspolitik. Markus, wie schätzt du das eigentlich ein? Es ist ja eine große Diskussion der vergangenen Tagen. Ist das bisher nicht genug passiert? Also wird rechtsextremistischer Terror unterschätzt?
Das glaube ich nicht. Also man kann mal kurz einen Blick auf die Statistik werfen. Und der Verfassungsschutz sagt ja von sich, dass er immer diesen sogenannten 360-Grad-Blick hat. Und ein Blick in den Verfassungsschutzbericht zeigt auch, dass es sehr akribisch aufgeführt wird, was es in dieser Szene alles gibt an Phänomenen und auch an Straftaten. Tatsächlich sind die Straftaten in den letzten Jahren zurückgegangen. Also ich nehme nur mal die Zahl der Gewalttaten, ist von 1600 im Jahr 2016 rechtsextremistisch motiviert auf 1054 2017 zurückgegangen. Und jetzt kommt das Aber. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist, dass trotz des Rückgangs der Gewalttaten die Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene nach wie vor hoch ist. Sinkende Gewalttatenzahlen dürften nicht über das anhaltend hohe Gefährdungspotenzial hinwegtäuschen. Und ein Indikator dafür ist der erneut hoher Anteil gewaltorientierter, so nennt man das, Rechtsextremisten am gesamten rechtsextremistischen Personenpotenzial. Das ist ungefähr die Hälfte, also 12.000 von 24.000. Und man muss auch noch dazu sagen, es werden immer wieder auch Waffen gefunden bei Rechtsextremisten. Und das ist auch ein Problem.
Wird denn da eigentlich in den Statistiken Unterschied gemacht zwischen rechtsextremistischem Terror und rechtsextremistischen Straftaten?
Es gibt einmal eine Statistik über rechtsextremistisch motivierte Straftaten und dann gibt es eine Statistik über rechtsextremistische Gewalttaten. Da wird unterschieden. Bei den Straftaten haben wir einen Rückgang. Da fließt ja alles Mögliche ein, zum Beispiel das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole oder Holocaustleugnung und Ähnliches. Bei den Straftaten haben wir einen Rückgang von 22.000 Straftaten im Jahr 2016 auf 19.000 2017. Das sind die Zahlen, die wir momentan aktuell erhalten können.
Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen weltweit die Diskussion, dass viel zu sehr das Augenmerk liegt auf dem islamistischen Terror und der rechtsextreme Terror unterschätzt wird. Liegt die Aufmerksamkeit weltweit zu sehr auf islamistischem Terror?
Also erstmal kann man das nicht weltweit messen. Man muss sich tatsächlich anschauen, wie verschiedene Regierungen damit umgehen. Und dann kann man zweitens sagen, dass natürlich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 das Augenmerk natürlich auf dem islamistischen Terror gelegen hat zunächst einmal. Da hatte man auch den größten, ich sag mal, den größten Nachholbedarf, weil man schlicht und ergreifend nicht dafür gerüstet war, Täter zum Beispiel abzuhören, die Arabisch kommunizierten. Dazu brauchte man erst Linguisten und all so etwas. Da musste man also erstmal enorm aufrüsten. Da musste man erstmal rankommen. Das ist auch ganz gut gelungen. Aber ich kann eigentlich nicht sagen, auch wenn ich mir gerade die Verfassungsschutzberichte anschaue, dass es da, ich sag mal, eine Blindheit auf dem rechten Auge gegeben hat. Man hatte diese Phänomene schon sehr gut in den Augen und das tut man eigentlich seit den späten 70er Jahren. Da gab es mal eine Wehrsportgruppe Hoffmann, so nannte sich das. Das war sozusagen das Fanal, wonach man auch geschaut hat, dass man eben auf dem rechtsextremistischen Sektor schauen muss, ob es da gewaltbereite Extremisten gibt. Und seitdem hat man diese Szene ganz gut im Blick. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Neuseeland ist. Dort ist es zum ersten Mal so etwas vorgekommen. Ich glaube, bei uns hat man diese Szene doch stark unter Beobachtung.
Und trotzdem gab es den NSU.
Trotzdem gab es den NSU, das ist ganz klar und das ist auch ein ganz großes Manko und ein ganz großer Fehler gewesen, dass man diese Straftaten nicht rechtzeitig richtig eingeordnet hat. Da muss man sagen, das hat ja auch Konsequenzen gehabt. Das war ein massives Versagen der Ermittlungsbehörden.
Markus Pindor, Experte in Sachen Sicherheitspolitik über rechtsextremistischen Terror.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 80.000 Freiwillige gibt es in Deutschland. Also Leute, die zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst machen oder ein freiwilliges soziales Jahr. Vielleicht, weil sie damit die Wartezeit auf einen Studienplatz oder so überbrücken wollen. Und es sollen noch mehr Freiwillige werden. Deshalb werden die Bedingungen verbessert hier bei uns. Heute gab es im Bundestag die Zustimmung für ein Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey von der SPD. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ändert sich denn bei den Freiwilligendiensten?
Also der wichtigste Punkt, Freiwilligendienst geht bald auch in Teilzeit. Bisher war das nur in Ausnahmen für ältere Freiwillige möglich. Jetzt sollen auch Jüngere ihren Dienst in Teilzeit leisten können, also unter 27-Jährige. Das ist ja auch die Zielgruppe. Junge Menschen sollen sich engagieren, zum Beispiel, wenn sie da nach der Schule Lust drauf haben. Teilzeit heißt mindestens 20 Wochenstunden.
Und das gilt für den Bundesfreiwilligendienst?
Ja, unter anderem. Zurzeit machen den Bundesfreiwilligendienst 40.000 Menschen. Der ist ja sozusagen der Nachfolger vom Zivildienst, entstanden 2011 nach der Abschaffung der Wehrpflicht. Arbeiten kann man da zum Beispiel in Alten- und Jugendheimen, Krankenhäusern, beim Rettungsdienst, aber auch in Schulen, Integrationsprojekten oder in Nationalparks. Neben dem Bundesfreiwilligendienst gibt es auch noch das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr. Mhm. Insgesamt, du hast es schon gesagt, machen das gut 80.000 Leute pro Jahr. Und dadurch, dass dann jetzt Teilzeit möglich ist, sind es bald auch noch mehr.
Also, dass es mehr werden, das ist dann wahrscheinlich auch das große Ziel gewesen.
Genau, die Teilzeitregelung soll Leute reinholen, die eigentlich einen Freiwilligendienst machen wollen, aber Vollzeit eben nicht schaffen. Teilzeit wird möglich sein, wenn es wichtige Gründe dafür gibt, zum Beispiel, dass man ein Kind hat. Oder dass man ein Familienmitglied pflegt oder wenn man selbst körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist, in Vollzeit dabei zu sein.
Das gibt's auch nicht so oft. Im Bundestag hat das Gesetz keine Gegenstimmen bekommen. Waren denn alle Parteien einfach zufrieden?
Also es sind alle dafür, dass junge Menschen, die Freiwilligendienste machen wollen, mehr Unterstützung bekommen. Da war auch die Rede davon, dass ihr Engagement eine tragende Säule der Gesellschaft sei. Aber es gibt auch Politikerinnen, die mehr fordern als nur die Teilzeitregel, zum Beispiel Anna Christmann von den Grünen.
Und auch wenn ich das sehr begrüße, dass wir hier zwei Wochen hintereinander zur besten Zeit im Plenum über Freiwilligendienste sprechen, kann es doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben nur ein sehr kleiner Fortschritt ist.
Neben den Grünen fordert auch die Linke mehr Anreize, zum Beispiel, dass Freiwillige umsonst Bus und Bahn fahren können oder dass sie für Sport oder Kultur weniger zahlen müssen, denn in Geld schwimmt man als Freiwilliger jetzt nicht gerade.
Dann hau mal eine Zahl raus. Wie viel bekommt zum Beispiel ein Bufdi aktuell?
Freiwilligendienste sind eigentlich unentgeltlich. Mhm. Ganz ohne Bezahlung läuft es aber dann doch nicht ab. Es wird ein Taschengeld gezahlt, so heißt das dann. Bis zu 400 Euro monatlich. Das ist vor kurzem etwas erhöht worden. Dazu kommt dann noch, dass die Einsatzstelle die Sozialbeiträge zahlt. Also zum Beispiel für die Kranken- und die Rentenversicherung.
Noch mehr junge Leute sollen Freiwilligendienste machen können. Das Gesetz dazu ist jetzt beschlossene Sache. danach Informationen dazu von Peter Neuhaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schadenfreude diese Woche gegenüber einer Extrem-Veganerin im Netz. Vielleicht habt ihr die Geschichte mitbekommen. Die Influencerin Raw Vanna, die ihren ganzen Fame und all ihre Millionen Follower mit Rohkost-veganer Ernährung gewonnen hat, wurde, oh Gott, mit einem Fisch auf dem Teller erwischt. Skandal. Shitstorm. Oder anderes Beispiel. Greta Thunberg isst im Zug ihr Brot und das war in einer Plastikverpackung eingehüllt. Wie kann sie nur? Die das Klima retten will. Sie benutzt Plastik. Die da shitstormen und schimpfen, haben die denn wirklich ein komplett reines Gewissen oder fahren die nicht auch SUV und trinken aus Pappbechern Kaffee? Es ist doch alles scheinheilig, meint unsere Reporterin Rebecca Endler und hat sich auf die Suche nach dem Schein und dem Sein begeben.
First of all, I just want to say that I'm really, really sorry. I know that so many of you, you trust me, you listen to me, and you probably feel deceived and lied to.
Raw Vanna, vegane YouTuberin, isst also schon seit 2 Monaten heimlich Fisch und Eier, weil ihr Ärzte das so verordnet haben. So what, könnte man meinen. What the fuck, meinen die anderen.
It was a frustrating video to watch. I wouldn't do it for $10,000.
In der Welt der Influencerinnen, die einerseits von Selbstinszenierung lebt und in der andererseits Authentizität das Must-Have-Accessoire ist, da kann man schon verstehen, dass so ein Fisch auf dem Teller gleich Betrug am veganen Lifestyle ist.
Ist ja auch ein Geschäftsmodell, dann irgendwie nach außen was anderes auszutragen, als man dann schlussendlich auch durchbringt.
Scheinheiligkeit gehört irgendwie zum Alltag dazu, finde ich. Und ist natürlich auch auf der Öko-Route und... Ja, im Hintergrund habe ich einen dicken Diesel, so ungefähr, ne?
Scheinheilig, das ist zum einen die Selbstinszenierung. Ah, ich bin so umweltbewusst, so gesund und damit bin ich ein Beispiel für euch alle. Und dann daran zu scheitern. Man stelle sich vor, eine Tierschützerin im Netz oder eine Umweltaktivistin im Privatchat. Dann sind da noch die, die Steine werfen. Scheinheilige Steine aus dem Glashaus. Kein Privatchat, sondern ein Toast in Plastikfolie. Das war es, was einige meinten, Greta Thunberg vorwerfen zu können.
Ja, zumindest kann man sagen, dass es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen dem, was wir sind und dem, was wir gerne wären. Und wir messen uns doch ganz gerne lieber an unserem eigenen Ideal als an unserer eigenen Realität. Und daraus ergibt sich, aus dieser Differenz ergibt sich natürlich so etwas wie die Scheinheiligkeit. Ich bin Catherine Newmark und ich arbeite als Philosophin unter anderem beim Philosophie-Magazin.
Warum aber messen wir andere Menschen mit einem Maßstab, den wir niemals an uns selbst anlegen würden?
Da sind wir eben wahrscheinlich eben ganz oft überhaupt nicht ehrlich mit uns. Und dieser doppelte Maßstab, den wir dann anlegen an uns, die wir ja quasi perfekt sind, also mit Ausnahme dieser kleinen Fehler, die wir haben, während andere ja geradezu von ihren Fehlern geprägt zu sein scheinen.
Mit uns selbst hingegen gehen wir nicht so hart ins Gericht, sagt Catherine Newmark.
Es gibt dieses wunderbare Nietzsche-Zitat. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Es ist also schon so, dass wir in der Selbstthematisierung doch sehr dazu neigen, uns unsere Fehler sehr stark zu verzeihen.
Das gehört irgendwo ein Stück weit auch zum Menschen, ne? Also, dass die Leute sich immer ein Urteil bilden über andere Leute und sich selber vielleicht nicht den Spiegel vors Gesicht halten.
Anders gesagt, ich gönne mir im Urlaub ein Eis im Pappbecher mit Plastiklöffel. Ups, das war bloß ein Ausrutscher, eine kleine Handlung, die keinerlei Rückschlüsse über meine 1A-Persönlichkeit zulässt. Katrin Schulze von den Grünen postet ein Foto von Eis im Pappbecher auf Instagram. Was für eine scheinheilige, völlig unglaubwürdige Person.
Tatsächlich leben wir in einer Welt, in der keine der Handlungen, die jemand, der auch nur einigermaßen prominent ist, vollführt, lange geheim bleiben können. Und wenn wir dann uns in die Richtung bewegen, dass der Coffee-to-go-Becher tatsächlich ein No-Go ist für Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, dafür gibt es ja gute Gründe, dann wird natürlich das eine Foto zu einer fantastischen Anklage.
Wir könnten uns aber auch anders entscheiden. Keine Steine mehr aus dem Glashaus, stattdessen ein bisschen mehr Gekehre vor der eigenen Haustüre. Denn nur so können wir dauerhaft am Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein arbeiten. An uns selbst.
Without judgment. I really want that. I love you so much. I love you.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt geht's um den Schrei von Edvard Munch. Das ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Ihr wisst ja, wie es aussieht. Da steht dieser Typ auf der Brücke mit offenem Mund, großen Augen und er hält sich die Hände rechts und links ans Gesicht. Und weil das Ding ja der Schrei heißt, ist es naheliegend, dass dieser Typ da auf dem Bild schreit. Aber jetzt kommt das British Museum in London und sagt, nö, der schreit gar nicht. Der hört einen Schrei. Johannes Döbbelt aus unserem Team, wie kommen die da drauf?
Ja, das Bild gibt es ja nicht nur einmal, sondern Edvard Munch hat insgesamt 4 Gemälde und eine Lithografie mit dem Titel Der Schrei gemalt, die aber alle ähnlich aussehen. Und unter der Lithografie, das ist also so ein bestimmtes Druckverfahren, da steht unter dem Bild noch ein Satz, den Edvard Munch da wohl drunter geschrieben hat, nämlich, Zitat, ich fühlte das große Geschrei durch die Natur. Und die Kuratorin der Munch-Ausstellung im British Museum hat der Tageszeitung Telegraph dazu gesagt, das zeige eben, dass dieses Kunstwerk eine Person abbildet, die einen Schrei hört und nicht, wie es viele glauben, selber schreit.
Das heißt, er erschrickt sich gar nicht und hält sich deswegen die Hände ans Gesicht, sondern vielleicht ist es sogar so, dass er sich die Ohren zuhält, weil der Schrei eben so laut ist.
Genau, und für diese Interpretation mit diesem Schrei hören und im Ohren zu halten, spricht auch, dass Edvard Munch in einem Tagebucheintrag selber mal beschrieben hat, was ihn zu diesem Bild inspiriert hat. Also er schreibt darin, ich ging mit 2 Freunden die Straße hinab, die Sonne ging unter, der Himmel wurde blutrot und ich empfand einen Hauch von Wehmut. Ich stand still, war todmüde und lehnte am Geländer. Über dem blau-schwarzen Fjord und der Stadt lagen Blut- und Feuerzungen. Meine Freunde gingen weiter, ich blieb zurück, zitternd vor Angst. Ich fühlte den großen Schrei in der Natur. Ich malte dieses Bild, malte die Wolken wie wirkliches Blut, die Farben schrien.
Wow.
Zitat Ende. Ja. Und die Kuratorin des British Museum glaubt eben, dass Munch damit so eine Panikattacke meint, die er da in dieser Situation hatte und die eben dann in dem Bild ausgedrückt hat. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht, aber ziemlich sicher ist mittlerweile wohl, dass die Person auf dem Bild eben nicht selber schreit, sondern so einen Schrei hört.
Das Gemälde Der Schrei von Edvard Munch muss offenbar ganz anders interpretiert werden, als die meisten es bisher getan haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach 52 Jahren ist es für die USA an der Zeit, in vollem Umfang Israels Souveränität über die Golanhöhen anzuerkennen. Das hat US-Präsident Donald Trump gestern getwittert und damit mal wieder kurz nebenbei über Twitter seine Haltung in der Nahostpolitik bestärkt und rausgehauen und die frühere US-Nahostpolitik über den Haufen geworfen. Die Golanhöhen. Über was für ein Gebiet reden wir hier eigentlich? Eines, das an 4 Länder grenzt: Israel, Syrien, Libanon und Jordanien. Matthias von Hellfeld, Geschichtsexperte aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Was ist das für ein Konflikt rund um die Golanhöhen?
Also es liegt ganz genau zwischen Damaskus und dem See Genezareth. Das sind 2 Begriffe, die wir gut kennen. Und das ist eine Hügelkette und man kann, wenn man oben drauf steht, natürlich runtergucken. Und das ist für die Israelis besonders interessant, weil sie dann nämlich in ein syrisches Gebiet gucken können. Und 1967 beim berühmten Sechstagekrieg, in dem Israel gegen die arabischen Nachbarn gekämpft hat und gewonnen hat, diesen Krieg, haben sie diese Golanhöhen besetzt, um sozusagen von dort einen möglichen Angriff Syriens gegen Israel schnell zu erkennen und eben entsprechend reagieren zu können. Und die internationale Völkergemeinschaft hat immer gesagt, seitdem es von Israel besetzt wurde, dass dieses Gebiet zu Syrien gehört und eben nicht zu Israel. Und der Vorstoß, den Donald Trump jetzt gemacht hat, ist der erste und bisher einzige, der gesagt hat, Israel bekommt dieses einfach zugesprochen, dieses Gebiet.
Aber dieser Krieg ist schon sehr lange her. Warum besteht dieser Konflikt schon so lange?
Der ist 1967 entstanden, weil Ägypten einseitig einen Seeweg geschlossen hat und israelische Schifffahrt sozusagen zum Roten Meer und damit zum Indischen Ozean blockiert hat. So, und dann haben die in Israel gesessen und gesagt, was machen wir jetzt? Wollen wir sofort präventiv losschlagen, um diesen Seeweg wieder frei zu bekommen oder warten wir ab? Und die Entscheidung ist zum Ersteren gefallen. Innerhalb von 6 Tagen hat Israel all das erobert, was wir heute als die besetzten Gebiete kennen, eben unter anderem die Golanhöhen, da kommt das Westjordanland dazu, der Gazastreifen und Ostjerusalem, also die Wiedervereinigung von Jerusalem unter israelischer Hoheit. Und das alles zusammen sind die Knackpunkte des Nahostkonfliktes, weswegen Israel gegen alle seine Nachbarn zu kämpfen hat, versucht hat, mit Verträgen das irgendwie zu lösen. Mit Ägypten ist es gelungen, mit Jordanien ist es auch gelungen, schwierig ist es mit den Palästinensern, wie wir wissen. Und jetzt, das war heute die Information in die Welt hinein vom türkischen Präsidenten Erdogan, mit dieser Anerkennung, wenn es wirklich passiert, würde der Nahostkonflikt noch einmal sozusagen eine Lunte an ein Pulverfass bekommen und dann würde er möglicherweise wieder explodieren in einer vielleicht neuen Intifada oder ähnlichen Dingen, die wir alle kennen und die wir alle nicht wollen.
Jetzt ist ja Donald Trump dafür bekannt, einfach mal Dinge zu machen. Der denkt einfach, ja, probieren wir es mal aus, hat jetzt 40 Jahre lang anders ja auch nicht funktioniert. Was löst Donald Trump mit so einem Tweet wie jetzt gestern aus?
Also er löst erstmal Hass aus und zwar in der gesamten arabischen Welt. Er wird sie alle gegen sich haben, weil das natürlich für die ein Kernstück ist. Dieses Gebiet darf nicht verloren gehen. Ich erinnere mal an unsere Geschichte. Berlin war gespalten und das Theater, wessen Hauptstadt das jetzt ist, das kennen wir alle aus unserer eigenen Geschichte. Die verlorenen Ostgebiete wären auch noch so da in dieser Richtung zu nennen. Erdogan hat gesagt, das wird einen Kampf geben. Donald Trump ist, wie viele sagen, ein Narzisst. Der sagt sich, ich muss ab und zu mal was raushauen, damit die ganze Welt über mich redet. Das ist meine Selbstbefriedigung sozusagen. Mhm. Und der macht es völlig besinnungslos. Also Brasilien in die NATO, hat er vor ein paar Tagen gesagt. Das ist ungefähr so bescheuert wie Kasachstan auf den Mond. Also das ist einfach irre und das gehört eben auch dazu. Nur dieses Mal, und das muss man wirklich klar haben, steckt er seine Finger in eine Wunde, die wirklich nicht geschlossen ist. Und dieser Konflikt im Nahen Osten ist eines der Kernkonflikte der Welt.
Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich seiner Meinung andere Staaten anschließen? Doch sehr unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich.
Matthias von Hellfeld, Redakteur der Eine Stunde History über die Golanhöhen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und plötzlich ist der Beef aus dem Netz, aus YouTube und Instagram, auf der Straße und wird zu Gewalt auf dem Berliner Alexanderplatz. Da gab es gestern eine Massenschlägerei. Anders war der Streit zwischen zwei rivalisierenden YouTubern. Laut Polizeiangaben hatten sich gestern etwa 400 Jugendliche und junge Männer auf dem Alexanderplatz versammelt und etwa 50 von denen sind dann aufeinander losgegangen. YouTube-Videos zeigen, wie die Männer aufeinander losgehen mit Faustschlägen, Fußtritten und auch mit Pfefferspray. Johannes Debbel aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich diesen Fall und die Ursachen dahinter genauer angeschaut. Wer sind denn eigentlich diese beiden YouTuber, deren Streit das Ganze da offenbar ausgelöst hatte?
Der eine nennt sich That's Bekir oder einfach nur Bekir und kommt aus Stuttgart. Der hat 260.000 Follower bei YouTube und einige seiner Videos haben auch so über 1 Million Klicks, also schon ziemlich erfolgreich. Und der andere heißt Baha Al-Amut, kommt aus Berlin, der hat 13.000 Follower. Laut Berliner Morgenpost soll dieser Baha Al-Amut zu einer arabischstämmigen Großfamilie in Berlin gehören. Ja, und beide hatten sich eben im Vorfeld dieses Treffens in Berlin da schon einen ziemlichen Beef im Netz geliefert. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, muss man dazu sagen, weil Bekir zum Beispiel beschimpft und beleidigt in seinen Videos auch noch ganz viele andere YouTuber. Also da gibt es quasi so mehrere parallele Social-Media-Streits, nenne ich es mal. Mhm. Und in diesem Streit jetzt zwischen Bekir und Baha Al-Amut, da gab es dann sogar einen Live-Video-Chat zwischen den beiden über Snapchat, wo sie sich dann gegenseitig ziemlich fertig gemacht haben.
Halt deine Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse!
Ja, das war jetzt noch eine eher harmlose Stelle. Vorher kommen dann noch deutlich heftigere Beleidigungen.
Und wie kam es dann zu dem Treffen der beiden in Berlin?
Das hatten sie vorher angekündigt in den sozialen Medien bei That's Bekir zum Beispiel so.
Ich mache ein Abo-Treffen in Berlin am 21.03. am Alexanderplatz um 17 Uhr, okay? Merkt euch das.
Ja, aus diesem Abo-Treffen, also einem Treffen mit seinen YouTube-Abonnenten, wurde dann aber eben diese Ansammlung von rund 400 Leuten, weil dann nicht nur die Fans und Anhänger von That's Bekir gekommen sind, sondern eben auch etliche von seinem Rivalen, also von Baha Al-Amut. Die Berliner Morgenpost schreibt, dass nach Informationen aus Ermittlerkreisen auch viele Angehörige polizeibekannter Clans, also Berliner Clans, da anwesend waren. Und auf den Videos sieht man dann, wie diese beiden Gruppen erstmal so sehr eng und dicht gedrängt beieinander stehen, rund um die beiden YouTuber. Die stehen in der Mitte und diskutieren erst noch miteinander, aber irgendwann eskaliert das Ganze dann und es kommt eben zu dieser Massenschlägerei.
War die Polizei vor Ort? Hat die Polizei reagiert dann?
Ja, die sind dann eingeschritten, waren insgesamt mit 100 Beamten vor Ort, haben auch Reizgas eingesetzt. 20 dieser Jugendlichen bzw. jungen Männer sind dann in den U-Bahnhof am Alexanderplatz gerannt, also nach unten gerannt, sind ins Gleisbett sogar reingesprungen, sagt die Polizei, und haben sich dann auch noch gegenseitig mit diesen Schottersteinen beworfen, die ja meist so unter diesen Bahngleisen drunter liegen. Die Polizei hat am Ende 7 Beteiligte da vorübergehend festgenommen und 13 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Landfriedensbruchs.
Hatte die Berliner Polizei diese YouTuber und ihre Fans denn vorher überhaupt auf dem Schirm?
Ja, laut Polizei wussten die Beamten vorher von dem Treffen, waren da auch vor Ort, aber als sie dann gesehen haben, wie viel da wirklich los war und wie aggressiv die Stimmung war, wurden dann noch weitere Polizisten dazugerufen. Ich habe über den Fall heute auch mit Benjamin Jendrow gesprochen, der ist Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Und der sagt, die Polizei, die beobachte diese Szene bestimmter YouTuber in Berlin schon länger.
Und wenn man sich die beiden anschaut, dann sind das auch Inhalte, das ist jetzt nicht unbedingt der Häkelkurs oder die Häkelempfehlungen, sondern es geht dann auch um eine gewaltverherrlichende Sprache, vielleicht auch Videos mit sehr grenzwertigen Inhalten. Und da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man dann, wenn man sich in der Öffentlichkeit trifft oder die Öffentlichkeit sucht und dort auf dem Alexanderplatz vielleicht seine Fans trifft als Stuttgarter, muss man auch das Risiko sicherlich einkalkulieren, dass dort einige Gewaltbereite, die vielleicht auch mit Waffen dorthin kommen.
Also Benjamin Jendrow sieht da eine Mitschuld der beiden YouTuber, dass das eben so eskaliert ist, auch wenn die beiden jetzt vielleicht nicht direkt zu Straftaten aufgerufen haben, sagt er.
Die waren sich, glaube ich, der Plattform, die sie dort bieten, durchaus bewusst und haben vielleicht auch damit gespielt. Und allein, dass das heute Thema in allen Medien ist, spiegelt ja auch so ein bisschen den Wunsch wider, dass sie vielleicht dann auch mehr Klicks, mehr Abonnenten, mehr Follower generieren können in den nächsten Tagen.
Haben sich die beiden YouTuber denn auch schon dazu geäußert?
Ja, die haben sich jeweils über eine Instagram-Story zu Wort gemeldet. That's Bekir schreibt, es gehe ihm sehr schlecht und er brauche jetzt erstmal eine Pause. Und Baha al-Amud schreibt, Zitat, es tut mir leid, das mit der Polizei. Wir haben versucht, es mit Reden zu klären, aber er hat einfach nicht mit sich reden lassen.
Auf dem Berliner Alexanderplatz ist ein Streit zwischen 2 YouTubern eskaliert. Etwa 50 Menschen haben sich da eine Massenschlägerei geliefert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aneurysmen im Kopf. Bei Emilia Clarke, diese hellblonde Drachenmutter aus Game of Thrones, sie hat in einem Interview von ihren beiden Aneurysmen im Hirn erzählt, mit denen sie während der Dreharbeiten zur Serie kämpfen musste. Daraufhin musste sie 2011 operiert werden, 2013 nochmal operiert werden. Dabei wurden diese Aneurysmen, das sind mit Blut gefüllte Aussackungen einer Arterie, wenn man das so umschreiben kann, die wurden entfernt. Wir fragen uns heute Abend, was genau ist denn so ein Aneurysma? Dr. Julian Prell ist leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Halle-Saale und Neurochirurg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie genau entsteht so ein Aneurysma im Kopf?
Also so ganz genau weiß man das letztlich nicht. Es ist so, dass das was zu tun hat mit dem Blutstrom. Es ist ja in einer Arterie, also in einem arteriellen Blutgefäß im Kopf. Der Blutstrom verwirbelt sich bevorzugt an so Stellen, wo sich das Blutgefäß um Kurven rumlegt oder wo es sich teilt. Und dann entstehen da wie so Aussackungen. Das muss man sich vorstellen wie so eine kleine Wasserbombe, die dann da an diesem Blutgefäß entsteht und die dünnwandig ist. Und das Gefährliche ist, dass sowas eben platzen kann. Man glaubt, dass das was ist, was mit angeborenen Faktoren zu tun hat. Es gibt auch genetische Faktoren, es gibt bestimmte Volksgruppen, die sowas öfter haben. Das hat wahrscheinlich auch was insgesamt mit Arterienverkalkung und auch mit dem Rauchen zu tun, hat was mit dem Lebensalter zu tun. Und es kann sogar sein, dass es irgendwas mit Bakterien zu tun hat, die im Blut rumschwimmen. Aber hundertprozentig ist es bisher nicht geklärt, warum der eine sowas kriegt und der andere nicht.
Nur im Kopf oder können die Aneurysmen auch an irgendeiner anderen Stelle im Körper auftauchen?
Grundsätzlich kann man an praktisch jeder Arterie im Körper ein Aneurysma kriegen, aber im Kopf ist es ein bisschen anders, weil die Arterien im Gehirn nicht von einem festen Bindegewebe umgeben sind. Das heißt, da ist weniger Widerstand von außen, das Aneurysma bildet sich leichter und die Blutgefäße sind auch ein bisschen anders aufgebaut als woanders im Körper, sodass sich diese Aneurysmen einfach ein bisschen anders verhalten.
Emilia Clarke hat im Interview davon gesprochen, dass sie in der Jugend schwere Migräne gehabt hätte und häufiger mal kollabiert wäre. Was gibt's denn generell für Anzeichen für Aneurysmen?
Das Gemeine an diesen Aneurysmen ist, dass die allermeisten davon eigentlich sich gar nicht bemerkbar machen. Die werden entweder zufällig gefunden, zum Beispiel in der Kernspintomographie vom Kopf, wo eigentlich nach was ganz anderem gesucht wird. Oder sie fallen mit der ersten richtigen Blutung auf und gelegentlich gibt's aber mal die sogenannten Warmkopfschmerzen. Wie die genau entstehen, weiß man auch nicht hundertprozentig, aber es gibt das, dass also Patienten auf einmal stärkste Kopfschmerzen haben, die dann nach einiger Zeit wieder weggehen und dann kommt es einige Tage später plötzlich zu der eigentlichen Blutung. Ganz selten gibt es auch mal Patienten, die sowas wie chronische starke Kopfschmerzen bekommen. Das ist aber eigentlich nicht das Normale. Und das ist auch das Gemeine an der Erkrankung, dass einen diese Blutung völlig unvorbereitet treffen kann, wenn man Pech hat.
Und wenn man dann Pech hat, wie hoch sind denn die Überlebenschancen, wenn das Ding aufgeht?
Da gibt es so eine gewisse Dreiteilung. Also man sagt, wenn man so eine Blutung bekommt in einem entwickelten Land, wo grundsätzlich alles da ist und maximale Therapie möglich ist, dann sterben ungefähr ein Drittel der Patienten an der Blutung. Ein weiteres Drittel überlebt zwar, ist aber dauerhaft auf Pflege angewiesen und nur ein Drittel kommt mehr oder weniger ungeschoren aus dem Ereignis wieder raus. Das ist also wirklich was sehr Gefährliches, muss man sagen.
Wenn ich jetzt meinen Freundeskreis angucke, sagen wir mal 50 Menschen, wie hoch ist die Chance, dass einer von den 50 sowas haben könnte?
Ja, 50 ist eine gute Zahl. Also man schätzt statistisch, dass ungefähr 2% der Bevölkerung so ein Aneurysma mit sich rumtragen. Also einer von 50 haut schon so in etwa hin. Die sind jetzt nicht alle gleich gefährlich, was das Bluten anbelangt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen erstens der Stelle, wo das Aneurysma genau ist und vor allem auch der Größe. Also die großen bluten leichter als die kleinen. Man kann sich das so vorstellen, dass je weiter man so einen Wasserballon aufbläst, desto dünner wird er natürlich auch. Aber das ist jetzt auch nichts Absolutes. Wir haben alle schon Aneurysmen gesehen, die wenige Millimeter groß waren und trotzdem geblutet haben. Aber man kann sagen, ungefähr 2% der Bevölkerung haben sowas.
Und wie behandeln Sie so ein Aneurysma?
Also das Aneurysma selbst kann im Grunde genommen mit zwei großen Methoden behandelt werden. Die eine ist, dass man das operativ versorgt. Das bedeutet, man macht im Grunde genommen den Kopf auf, geht zu dem Aneurysma hin und dann wird das mit einem Clip aus Titan praktisch abgeklemmt und aus dem Hirnkreislauf ausgeschalten. Und was dann später dazugekommen ist, ist das sogenannte Coiling. Da kommt man quasi von innen. Also das heißt, da wird so ein Katheter praktisch in das Hirngefäß hochgeschoben.
Durch die Nase?
Nee, nicht durch die Nase, sondern sozusagen durch die Leiste. Also man geht in die Leistenarterie rein und schiebt dann praktisch diesen Katheter am Herz vorbei im Prinzip. Und durch die Halsschlagadern nach oben in den Kopf geht dann praktisch zu der Stelle hin, wo das Aneurysma ist und dann wird das von innen ausgestopft mit so kleinen Spiralen, die sind aus Platin und die heißen eben Coils. Und das funktioniert grundsätzlich beides, hat beides so seine Vor- und Nachteile und in der Praxis ist es so, dass bestimmte Aneurysmen eben besser mit diesem Coiling, also von innen zu versorgen sind und andere besser von außen mit der Operation. Üblicherweise wird es dann besprochen für jeden einzelnen Fall, was da jetzt letztlich die bessere Behandlungsmethode ist und dann wird es gemacht.
Julian Prell, leitender Oberarzt an der Uniklinik Halle Saale über Aneurysmen hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.